Herzlich willkommen zur 17. Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller, Redakteur bei Triathlon und mein Gesprächspartner in der heutigen Episode ist Kai Rapp. Kai arbeitet bei Zwift, dem derzeitigen Marktführer in Sachen Online-Software beim Indoor-Training für Triathleten und Radsportler, kennen sicherlich viele von euch. Kai ist offiziell Territory Manager bei Zwift, nennt sich aber lieber selbst Mädchen für alles, wie ihr im Gespräch hören werdet. Im Podcast spricht er über die Grundidee und die bisherige Entwicklung von Zwift, kommende Zukunftspläne, die virtuellen Strecken in New York und Co., die Zwift Academy und gibt Einblicke in exklusive Statistiken. Das Ganze ist eine schöne Gelegenheit, Zwift etwas besser zu verstehen und eine andere Perspektive auf die Software und alles, was dahinter steckt, zu bekommen. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Gespräch. Dieser Podcast wird von Polar und dem Vantage V präsentiert, der neuen Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt direkt am Handgelenk ohne weitere Sensoren misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung am Handgelenk dienen und eine neue wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen und auf hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich. Kai, an dieser Stelle sage ich eigentlich immer zu meinem Gesprächspartner, schön, dass du da bist. In diesem Fall schön, dass ich hier sein darf. Wir zeichnen den Podcast bei dir auf, hier in Hamburg. Ja, vielleicht zu deiner Person erstmal. Was suchst du im Triathlonsport? Wo kommst du her und ja, was machst du gerade?
Ja, gute Frage. Also genau, der Bezug zum Triathlon ist eher zufällig entstanden. Na, ich habe Mitinitiator der Cyclassics damals gewesen, habe dann 10 Jahre lang die Deutschlandtour gemacht und die mussten wir dann leider zu Grabe tragen aus den bekannten Problemen im deutschen Radsport. Und dann war tatsächlich die Frage so, was machen wir eigentlich? Hatten dann kurz vor einen Verkauf unserer Firma erfahren und der ging einher damit, dass wir eigentlich ein neues Geschäftsfeld aufmachen sollten. Und wir hatten damals schon den Triathlon in Hamburg, mit dem ich aber tatsächlich nichts zu tun hatte. Und dann kam die Idee der Weltmeisterschaftsserie, der ITU-Weltmeisterschaftsserie. Und da wurde ich dann sozusagen zuständig für den Londoner Event. Und dann bin ich zwangsläufig reingerutscht. Also bei uns ist auch immer so damals gewesen als Veranstalter, dass wir selbstverständlich an den Veranstaltungen selber teilnehmen, um den Blick des Teilnehmers letztendlich sehen zu können. Und ja, das gefiel mir sehr gut als Sport, muss ich sagen.
Das heißt, wann hast du deinen ersten Triathlon gemacht?
Ja, das muss dann genau 2009 gewesen sein. Also ich muss auch sagen, ich bin absolut null talentiert, also ich kann nicht laufen. Radfahren kann ich und schwimmen geht lustigerweise auch relativ gut. Ich muss sagen, weil ich eben vorher oft so Cyclassics oder andere große Jedermann-Rennen gefahren bin, die extrem viel Stress ausüben auf einen, also dass man es auch tatsächlich nicht so genießen kann. Danach ist ganz toll, aber dabei ist halt Krieg und das fand ich extrem erfrischend beim Triathlon. Also auch das Miteinander, das Sportkameradschaftsmäßige, das habe ich extrem genossen, muss ich sagen. Auch wenn mir das Laufen nach wie vor extrem missfällt, ist das eine Sache, die ich wirklich an Triathlon besser finde als am Radsport.
Das heißt, du als jemand, der aus dem Radsport kommt, hast dann aber auch schnell festgestellt, dass das so ganz zwei verschiedene Nischen, sage ich mal, sind?
Komplett. Also wirklich komplett, was die Sportler angeht. Und also ich möchte ja nichts gegen meine Radsportler sagen, weil ich bin ja nach wie vor irgendwie Radsportler, obwohl mir Mountainbiker, muss ich da auch zugeben, sind die Triathleten weitaus entspannter. Das wirst du vielleicht noch anders sehen, aber die wir als Teilnehmer kennengelernt haben, und da hatten wir auch immer so das Feedback als Veranstalter aus unserem Teilnehmermanagement, die sagten, ja, das ist schon angenehmer. Grundsätzlich, klar sind die Ansprüche höher beim Triathleten, aber einfach nicht ganz so verbissen und unentspannt wie viele Radsportler.
Das heißt, würdest du sagen, von Veranstaltersicht ist es einfacher, Radsportler zufriedenzustellen von den Ansprüchen her oder Triathleten, weil die mit einem anderen irgendwie Mindset schon an so eine Veranstaltung rangehen? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also würde ich sagen, da würde ich mal sagen, der englische Triathlet, das ist im Übrigen der entspannteste auf der gesamten Welt. Der schwierigste ist der Hamburger Läufer, ja, oder Schweizer Läufer. Das ist echt lustig. Also wie gesagt, das ist auch jetzt gar nicht meine Meinung, sondern das, was uns damals mitgeteilt wurde. Und ja, das Problem liegt eher, dass das Veranstalten einer Triathlon-Veranstaltung natürlich viel aufwendiger und aufwendiger ist und viel mehr Fehler letztendlich aufwerfen kann, über die man sich beschweren könnte. Insofern kann man es nicht so richtig vergleichen.
Nee, klar. Du als jemand, der lange dann von Veranstalterseite aus gearbeitet hast, hast den Triathlon jetzt aus einer zweiten Perspektive irgendwie kennengelernt, finden wir vielleicht mal den Bogen. Du beschäftigst dich jetzt auch mit Triathlon, allerdings aus einer völlig anderen Perspektive. Vielleicht willst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie dein Weg so weitergegangen ist und was du jetzt gerade machst.
Ja, ich bin tatsächlich, habe dann die Firma verlassen, also die ursprüngliche Absolut-Firma, die dann Lagardère hieß und dann Ironman. Weil ich dann nach 20 oder 22 Jahren dann doch mal sagte, entweder finde ich jetzt den Absprung oder ich werde ihn nie finden. Und hatte ja auch schon vorher Swift kennengelernt, weil die mich angesprochen hatten als Veranstalter. Weil damals ging es darum, die möglicherweise Cyclassics Classics als Kurs zu integrieren bei Swift.
Ja, okay.
Aber da gab es genau eine Person in der Firma, die schwer begeistert war, und das war ich. Und alle anderen haben gesagt, Schwachsinn. Also das ist Blödsinn. Und ich bin dann aber immer im Kontakt mit Eric Min geblieben und habe ihn dann geschrieben, ja, ich bin jetzt übrigens verfügbar. Und mit einem kleinen Zwischenschritt sozusagen sind wir dann zusammengekommen und bin jetzt zuständig sozusagen für den Dachraum, also für Deutschland, Österreich, Schweiz, um sozusagen das Mädchen für alles. Es heißt, schimpft sich Territory Manager, aber ich hasse solche Ausdrücke immer. Mädchen für alles, sozusagen für die drei Länder, bezeichnet es wahrscheinlich am besten.
Alles klar, dann ändere ich ab sofort deine Signatur für mich persönlich, dann weiß ich immer besser, kann ich das zuordnen. Seit wann bist du da? Also wann bist du bei Swift eingestiegen?
Ja, intensiver dann ab offiziell seit letzten Oktober. Aber wir haben auch schon vorher Dinge gemacht, also die Tour 2016 zum Beispiel auch begleitet, aber richtig intensiv als Representative ab Oktober letzten Jahres.
Und du hast Swift von Anfang an direkt schon verfolgt, mitbekommen, oder wie bist du ursprünglich darauf aufmerksam geworden?
Ja, es war tatsächlich, dass Eric Min bei uns präsentiert hatte in der Firma, um uns zu überzeugen. Und mich hatte er, wie gesagt, überzeugt. Und ich habe auch wirklich so schnell wie möglich dann eben, wie auch du, bin ich als Beta-Tester eingestiegen und mich hat das total abgeholt. Ich muss sagen, ich hatte davor irgendwie ein Ergometer. Das habe ich 10 Jahre lang besessen, habe es dann bei eBay irgendwann verkauft, lustigerweise kurz vor Swift, und habe festgestellt, dass ich exakt 30 Kilometer auf dem gefahren bin, nach 10 Jahren. So, und wenn ich jetzt meine Swift-Kilometer nehme, habe ich mit Schrecken festgestellt, dass ich so unglaublich viel, also wirklich Swifte, also wirklich mehr Swifte, als dass ich draußen fahre.
Das heißt, du bist auch immer noch du treibst auch noch aktiv Sport und fährst in erster Linie Rad?
Ja, genau. Also tatsächlich, meine Leidenschaft ist Mountainbiken. Ja. Was in Hamburg lächerlich klingt, aber das ist ein anderes Thema. Rennrad fahre ich ganz wenig, nur bei Veranstaltungen tatsächlich, also auf abgesperrten Strecken. Ansonsten bringt mir das nicht ganz so viel Spaß. Fahre extrem viel auf Swift, weil ich das wunderbar immer einbauen kann. Also gestern Abend, 9:30, oder 10 war es, glaube ich, einfach nochmal eine Stunde gefahren. Niemand ärgert sich, dass ich weg bin. So, ich kann selber wunderbar abschalten, und das ist, glaube ich, der Riesenvorteil bei Swift gegenüber Outdoor-Radfahren, was nach wie vor natürlich das Maß aller Dinge ist, aber dieses flexible sich einteilen, das hat mich von Anfang an mit abgeholt.
Ja, es ist ganz interessant, was du sagst, weil also wir sitzen hier, ich weiß nicht, wie deine Bezeichnung dafür ist, quasi in deinem Wohnzimmer, und wenn ich nach links gucke, dann sehe ich dein aufgebautes Fahrrad mit der Rolle. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ich gehe mal davon aus, so wie es aussieht, wird das immer so stehen bleiben. Das heißt, man hat eigentlich keinen Aufwand. Man muss sich weniger anziehen als draußen. Man muss eigentlich nur raufspringen. Man braucht keine Beleuchtung jetzt in der dunklen Jahreszeit. Man kann sofort loslegen und absteigen. Und alles bleibt so, wie es ist. Ist bei mir im Übrigen auch so. Also meine Rolle bleibt immer aufgestellt. Mein Rad ist eingespannt. Ich habe da einen Ventilator stehen. Ich springe da rauf, ich springe da runter. Es ist erschreckend einfach. Würdest du sagen, dass das... Oder wie würdest du das einschätzen? Ist das auch der Punkt, der für die meisten Fahrer attraktiv ist? Vielleicht auch für alle, die irgendwie arbeiten und die auch ein bisschen Zeit sparen müssen?
Absolut. Also letztendlich ist Swift ja so entstanden. Also es war ein Triathlet namens John Mayfield in Long Beach, der irgendwie Programmierer war für, ich glaube, Sony, also auch der Grafiken oder sonst was gemacht hat. Und der ist durchgedreht, weil er sagte, ich möchte mehr Triathlon machen, aber es ging nicht. Mhm. So, und deshalb hat er sich dann irgendwann hingesetzt und gesagt, so, jetzt programmiere ich mir mal den Kram und ist damit 3 Jahre lang alleine gefahren. Also war der Alpha-Tester sozusagen. Ja. Und dann hat er aber über irgendeinen Triathlon, also Slow Twitch, letztendlich gesagt, Jungs, übrigens, wenn es euch interessiert, ich fahre nebenbei immer mit dem Ding und da sind sie alle durchgedreht und haben gesagt, ey, John, wir müssen uns treffen und so kam es dann zustande und das ist genau der Punkt. Du kannst es jederzeit machen. Also ich mache es auch gerne wirklich früh morgens, bevor ich die Kinder wecke. Perfekt.
Und ich sag mal so, das Prinzip, was dahinter steckt an sich, ist ja eigentlich nicht neu. Trotzdem muss man irgendwie ja fairerweise wirklich sagen, über die Jahre, wie sich das entwickelt hat. Wie gesagt, ich hab's dir vorher gesagt, ich bin auch quasi seit Stunde 1 dabei, einfach weil ich das früher, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 3 Jahre her, zufällig gesehen habe und ich fand es auch interessant. Prinzipiell, um darauf zurückzukommen, ist diese Grundidee ja nicht neu. Trotzdem ist Zwift deutlich erfolgreicher geworden und auch schon länger als alle anderen Plattformen und Apps und ja, Herstellersoftware, die es sonst so gibt. Wo würdest du sagen, ist da der große Unterschied als jemand, der ja vorher auch schon wusste, was es sonst so gegeben hat?
Genau, also das ist die entscheidende Frage, die sich wahrscheinlich die Konkurrenz oder die Mitbewerber auch fragen. Und ich glaube, von Anfang an, weil die ja, letztendlich die Macher von Zwift natürlich auch im Thema waren und diese ganzen Trainingsplattformen auch kannten, haben sie gesagt, so, was ist eigentlich das Problem bei denen? Und sie haben gesagt, das Problem ist, dass du nach wie vor alleine auf dem Kurs bist. So. Und deshalb haben sie von Anfang an auf dieses Socializing gesetzt. In dem Sinne haben sie auch gar nicht viele Kurse angeboten, sondern wirklich erstmal, du erkennst den, diesen ganz kurzen Inselkurs. Und dann haben wir sammeln jetzt einfach erstmal Leute, die miteinander fahren. Und dann werden wir langsam und langsam größer. Also gestern hat ja John Mayfield nochmal philosophisch erklärt, warum es kein Change of Worlds geben wird oder nicht so schnell geben wird. Also es wird eine kleine Adaption geben, weil einfach Zwift die Grundphilosophie haben, dass wir gemeinsam fahren. Und das ist, glaube ich, ein Riesenerfolg. Wäre ich selber nie drauf gekommen, dass das Problem ist eigentlich. Aber es war tatsächlich bei der ersten Fahrt von Zwift, deshalb war ich auch von Anfang an so fasziniert, dass dieses Gefühl, mit anderen zusammenzufahren und du siehst einen am Horizont wie in der realen Welt und sagst, ey, zu dem fahre ich jetzt hin. Also ich möchte sozusagen, dass ich 1,5 Jahre Zwift null intelligent genutzt habe, sondern ich bin nur geballert, habe aber trotzdem nach jedem Ballern Spaß gehabt und bin auch durchs Ballern fitter geworden letztendlich.
Ja. Ja, es ist ja das, was du sagst, dieser Community-Gedanke, der in dieser Form zumindest dann irgendwie auch neu war, wurde ja dann auch weitergeführt. Also was du gerade schon gesagt hast, dieses Zusammenfahren, ist ja das eine, irgendwann kam es dann dazu oder ist jetzt so, dass man auch gegeneinander fahren kann. So, es werden mittlerweile richtige Veranstaltungen und Events angeboten, Rennen, wo man dann ja quasi jeder fährt so schnell er kann und am Ende gibt es dann auch einen Sieger. Hast du das so ein bisschen mitverfolgt, wie das prinzipiell an sich erstmal gewachsen ist, welche Ideen dann wann da reinkamen und wie das mit der Umsetzung lief, auch vielleicht wie schnell und wie langsam und wo man mehr und wo weniger drüber nachgedacht hat?
Ja, es kam echt relativ schnell, muss man sagen. Und das sind auch so Formate, die von der Community selber letztendlich eingebracht worden sind. Das heißt, die Rennen werden ja selber von Zwift gar nicht veranstaltet, sondern von, könntest du oder ich oder jeder der Hörer hier, könnte sagen, ich möchte jetzt ein Rennen machen mit meiner Truppe und würde sich anmelden. Und ja, da hat man die Eigendynamik einfach laufen lassen. Und diese Rennen, also diese KISS-Serie, die war echt schon früh dabei. Ja, und das, was Zwift mehr gesteuert hat, war eigentlich so Group-Workouts, also die Fähigkeiten und Möglichkeiten, dass man zusammen fahren kann, weil man, wie gesagt, wie beim Golfen mit dem Handicap sozusagen reingeht und dass die FTPs letztendlich aufeinander angeglichen werden, so dass ein Schwacher mit einem starken Fahrer zusammenfahren kann. Das sind tatsächlich so das, was von Zwift selber ausging. Was ich eben übrigens großartig finde, also mir persönlich bringt so ein Group-Workout noch mehr Spaß als ein Rennen, aber es liegt auch an meiner Fähigkeit, vorne mitzufahren beim Rennen. Trotzdem ist auch ein Rennen eine tolle Sache.
Ja, was ganz witzig ist, also es gibt ja auch unabhängig von den Gruppeneinheiten so Trainingseinheiten, die man einstellen kann. Also man fährt nicht nur so und denkt sich was aus, man kann es ja auch voreinstellen oder es gibt ja mittlerweile ganze Pläne über mehrere Wochen, die man sich aussuchen kann. Und das heißt, jeder kann sich ein Training aussuchen, sogar auch selbst bauen, seine eigene Trainingseinheit, wenn er einen eigenen Trainingsplan hat. Und trotzdem erwische ich mich manchmal dabei, dass ich gucke, wenn ich eigentlich eine Einheit habe, ja, welche Gruppeneinheiten werden denn heute angeboten? Einfach so für dieses Gefühl, da sind andere, die leiden genauso.
Genau.
Manchmal sind es dann auch wirklich harte Einheiten. Und also mag vielleicht für einige albern klingen, aber irgendwie mental hilft einem das schon. Also das kann ich auch bestätigen.
Total. Also ich habe jetzt die Swift Academy einfach mal echt durchgezogen.
Ja.
Und da waren Einheiten dabei, die echt zu hart kann man nicht sagen. Ne? Also ein Trainer würde immer lachen, der sagt, das ist genau der Unterschied zwischen Training und ein bisschen rumeiern, die ich abgebrochen hätte, wenn die anderen nicht dabei gewesen wären. Mhm. Also das ist definitiv, würde ich sagen, auch mein FDP habe ich immer sozusagen erhöht sozusagen in Gemeinschaftsfahrten bei Rennen. Psychologisch, also mental wäre ich nicht in der Lage, beim FDP-Test diese Werte zu fahren.
Für alle Zahleninteressierte, FDP-Test, wie hoch ist deine FDP?
Der ist jetzt, glaube ich, bei 265 oder irgendwas, oder so, ja, 270. Habe ihn jetzt aber tatsächlich einmal runtertunen müssen bei Swift Academy, weil ich da tatsächlich nicht mehr so ganz in... Also es ist schon wirklich angebracht, ab und zu mal einen FDP-Test zu machen und den sich nicht aus Rennen immer rauszusaugen. Das heißt, wenn er dann im Rennen sehr, sehr hoch ist, kann das sein, dass du einfach so dermaßen leidest bei so einem Workout, dass du danach auch echt nicht mehr in der Lage bist zu arbeiten oder andere Dinge zu tun. Und das konnte ich mir in der Phase nicht leisten, deshalb habe ich den, glaube ich, um 10 dann runtergetuned. und jetzt ist er wieder auf natürliche. Aber ich glaube, 265 ist es. Aber du weißt ja selber, die absolute Zahl zählt gar nichts. Nee, mein Problem ist die relative, also Watt pro Kilogramm. Und ja, da bin ich leider aufgrund meines Gewichtes sehr gehandicapt.
Ja, anstandshalber frage ich dich jetzt nicht, wie viel du wiegst.
Ja, könntest du tun.
Dann lass uns drüber sprechen.
Ich wiege 93 Kilo.
Ja.
Und ja, das ist lustigerweise, dass man... Normalerweise ist das so ein Gewicht, mit dem ich mich relativ wohl fühle. Also alles zwischen 90 und 93 ist schön, aber tatsächlich kriegst du so ein anderes Gefühl, auch durch Swift, für deinen Körper, dass du sagst, ey, ich würde mich so viel leichter tun, wenn ich einfach mal irgendwie 88 oder 87 wiegen würde. Ja, das ist auch tatsächlich immer ein Plan. Also das wäre jetzt so die nächste Stufe, nachdem ich eigentlich relativ fit geworden bin über Swift, zu sagen, jetzt würde ich mir tatsächlich mal Gedanken über meine Ernährung machen und tatsächlich vielleicht auch mal einen Trainer nehmen, der mir so ein Programm einspielt. Mein Problem ist aber, dass ich null kompetitiv bin.
Ja.
Das heißt, ich mag eigentlich Rennen gar nicht so gerne. Ich mag das Training oder mit Rumeiern oder mit Freunden lieber. Aber da gibt es eben bei Swift eigentlich gerade im Triathlon-Bereich sehr viele Leute, die sehr kompetitiv sind. Das heißt, für mich gibt es in dem Sinne nicht den Höhepunkt, auf den ich in einem Jahr hin trainiere.
Ja.
Ich will dann irgendwie eher eine Sache schaffen, wie über Mont Ventoux fahren. Oder das sind aber keine Zeitgeschichten, wo es nicht ganz so wichtig wäre, wie schnell ich bin, sondern dass ich fit genug bin, dass ich schaffe.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, im Triathlon gibt es da viele Leute. Triathleten sind ja oder neigen dazu, immer so ein bisschen in ihrer Triathlon-Blase zu sein. Jetzt muss man sagen, bei der Entwicklung ist es ja so, es gibt einmal die Triathleten, es gibt aber auch unglaublich viele Radfahrer, die Zwift nutzen. Nicht nur, wenn man die Profis anguckt, also gibt es ja bei Zwift mittlerweile hohe Prominenz. Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Lionel Sanders, Lucy Charles. Jetzt aber letztens habe ich auch durch Zufall gesehen, Marcel Kittel beispielsweise, bei schlechtem Wetter, hat dann ein Bild gepostet und meinte dann jetzt heute schlechtes Wetter draußen auf Zwift fahren und dann Hashtag eSports. Und da stellt sich mir die Frage, habt ihr da oder hast du da einen Überblick, wie viele Nutzer Triathleten sind und wie viele Radsportler?
Ja, also haben wir tatsächlich, so sind 25% sind Triathleten und die übrigen 75% dementsprechend Radsportler.
Ist das ungefähr ein Verhältnis, wovon man vorher ausgegangen ist oder überrascht euch das selbst?
Nee, es überrascht uns nicht, weil wie gesagt, John Mayfield, der Macher, ist ein Triathlet und hat man gesagt, eigentlich alle, die eine hohe technische Affinität haben, und das sind fast alle Triathleten, weil die müssen sich einfach mit der Technik mehr auseinandersetzen als ein Radfahrer. Und bei denen es im Sport letztendlich auch tatsächlich um die Sekunden geht. Also um Trainingsverbesserung, was beim Radsportler, bei vielen Hobbyradfahrern halt gar nicht die Hauptmotivation ist. Insofern ist Triathlon natürlich das Training Swiften, auch jetzt gerade mit Running, Swift Run, macht es total Sinn. Also jeder, der sich wirklich effizient verbessern will und möglichst wenig Zeit dafür einsetzen will, ist mit Zwift, glaube ich, sehr, sehr gut beraten.
Ja, absolut. Wir waren eben gerade schon bei den geführten Gruppentrainingseinheiten. Da gibt es ja manchmal immer wieder so Aktionen, dass auch Profiathleten die führen. Also beispielsweise gab es das auch schon, dass man dann zu einer bestimmten Uhrzeit bei einem Event teilnehmen konnte und dann absolviert man die Einheit von Lionel Sanders mit Lionel Sanders zusammen. Wie kam das so zu diesen Ideen und was steckt da so dahinter?
Ja, Lionel Sanders war ja ohnehin eine lustige Geschichte, weil wir wussten von dem gar nichts. Und irgendwann wies uns irgendjemand darauf hin und sagte, ihr wisst schon, dass es hier einen Verrückten gibt, der ausschließlich auf Zwift fährt. Und dann, nee, sondern haben uns das mal genauer angeguckt und haben gesagt, okay, das stimmt tatsächlich, konnten selber nicht fassen. Klar, das ist natürlich, ist ja für Zwift ein guter Botschafter in dem Sinne. Und ja, also diese Fahrten kommen natürlich, dass wir den Top-Sportlern auch unterstützen. Die bekommen einen kostenlosen Account und kriegen Hilfe bei technischer Art. Und ja, in der Regel sind die wirklich sehr dankbar. Also auch wenn wir einen Techniker vorbeischicken, jetzt bei André Greipel, der freut sich natürlich, der muss das selber nicht alles aufbauen, und zahlt das dann auch zurück. Und wir zahlen dann, also ist überhaupt der Grundgedanke bei Zwift, das miteinander zu machen. Jetzt machen wir mit André Greipel im zweiten Jahr seine ALS Charity Ride im nächsten Jahr. Und letztes Mal war er so erfolgreich, dass die Server zusammengebrochen sind, muss man leider sagen. Das haben wir aber jetzt im Griff. Ja, das ist tatsächlich der Ansturm. War dann noch stärker, als wir dachten. Also ich glaube, 7000 Leute wollten da mitfahren. Mhm. Ja, das ist für uns schön, das ist für André schön, weil er Spenden eben für seine Initiative zusammenbekommt. Und ja, so also versuchen wir eigentlich so eine Win-Win-Situation, hört sich schon wieder so businessmäßig an, sondern einfach ja, eine schöne Situation zu kreieren, die für den Sportler als auch für Zwift Vorteile hat.
Ja, die ja auch offensichtlich darüber hinausgeht, wenn man da auch noch mit was Gutes tun kann.
Genau.
Du hast gerade auch schon gesagt, 7000 Leute wollten damit fahren. Ich erlebe es immer so, je nach Tageszeit, dass ich so mit 3.000 bis 5.000 Leuten gleichzeitig auf dem Kurs bin. Also es gibt vielleicht für alle, die das nicht kennen, es gibt pro Tag die Möglichkeit, auf einem Kurs zu fahren. Also der wird fest ausgelegt, damit alle mehr oder weniger zusammen unterwegs sind. Stellt sich mir die Frage, oder vielen anderen sicherlich auch, die gerade fahren und gucken, mit so und so vielen Leuten bin ich auf der Strecke. Wie viele Leute insgesamt gibt es überhaupt? Willst du das sagen? Kannst du das sagen?
Na, was wir nicht sagen, wie viele aktive Subscriber jetzt gerade sich eingeschrieben haben. Also wir können sagen, das ist auch kein Geheimnis, dass wir 900.000 Accounts sozusagen kreiert haben. Das war letztes Jahr, zur gleichen Zeit waren wir bei 500.000. Mhm. Sogar zum späteren Zeitpunkt. Also das explodiert gerade wirklich extrem. Ich war sogar der Meinung, dass ich schon mal mehr als 8000 Leute parallel gesehen haben, als ich auf der Strecke war. Aber ich habe jetzt die Zahlen mir gestern nochmal schicken lassen. Und sind 8000 ist sozusagen der Peak gewesen. Mhm. Das ist lustigerweise immer der Dienstagabend. Warum auch immer, ist der Dienstagabend total beliebt.
Also deutscher Zeit, Dienstagabend?
Ja, aber auch also sagen wir, international ist
also Dienstag, generell für alle Dienstagabend.
Wir wissen nicht, woran das liegt, aber okay. Also weiß ich, vielleicht liegt es damit, dass man am Wochenende Sport treibt, dann auch Outdoor oft und das gewohnt ist, sozusagen dann Montag entspannt anzugehen und dann Dienstag wieder loszulegen.
Ja, ist ganz witzig, weil ist bei mir genauso. Ich mache meine längste Indoor Radfahrt am Dienstagabend. Ja. Das ist jetzt ein echt witziger Zufall tatsächlich. Du hast ganz am Anfang gesagt, es kam die Idee, dass man den Hamburger Cycle Classics Kurs integrieren könnte. Jetzt ist es ja so, wir haben auch schon drüber gesprochen, es gab lang nur einen kleinen Kurs, Watopia, diese fiktive Insel. Mittlerweile gibt es 5 Kurse, glaube ich. Vielleicht genau. Müssen wir auf die Sprünge helfen.
Naja, also ja, klar, es ist Watopia, dann Richmond, London. Dann kam Innsbruck dieses Jahr und jetzt vor letzten Monat letztendlich dann nochmal New York dazu.
Ja, was mich dann interessieren würde, weil das ja mit Hamburg beispielsweise nicht geklappt hat und du ja auch gerade schon betont hast, wie sorgfältig die Kurse ausgesucht werden. Worauf wird da geachtet und was stand vielleicht zur Debatte, wurde dann abgelehnt und warum hat man sich genau für diese Kurse entschieden?
Hamburg war damals, also wir hätten es natürlich machen sollen, also mich als Hamburger ärgert es mich auch natürlich total. Andererseits, jetzt muss ich sagen, als Zwift-Mitarbeiter ist klar, dass einfach London einfach international einfach größere Reputation hat. Und dann war es damals der Olympiakurs. Also wir versuchen uns immer an sportlichen Großveranstaltungen letztendlich zu orientieren. Und das war bei Richmond eben die WM, ja, bei der Sagan so herrlich gewonnen hat. Das hat mich bewusst interessiert, wie der damals ausgebüxt ist, wie hart das gewesen sein muss. Also ein Gefühl dafür zu kriegen auf Swift fand ich großartig. London waren die Olympischen Spiele. Innsbruck jetzt natürlich auch wieder die WM. Eigentlich mein Lieblingskurs nach wie vor. Und Watopia ist sozusagen, ja, das ist einfach der Ursprung. Und Watopia wird immer das Maß aller Dinge bleiben als Basiskurs und als weiter auszuarbeitender Kurs, weil der aus den Wünschen der Community wiederum entstanden ist. Mhm. Und deshalb wird es auch so bleiben.
Das waren ja jetzt quasi Radsport-Events, an denen sich die Kurse orientiert haben. Das heißt, das nächste ist der Ironman Hawaii, definitiv.
Nee, definitiv ist gar nichts. Also John Mayfield hat gestern tatsächlich geschrieben, es wird so sein, dass es so eine Guest-Map immer geben wird. Das wird aber noch dauern, wahrscheinlich bis Anfang nächsten Jahres. Mit Zeiten lassen wir uns nie festnageln. Und dass man die Option aus zwei Karten dann immer hat, aber nicht aus fünf verschiedenen Welten, weil das würde genau die Philosophie von Swift, dieses gemeinsamen Fahrens, dann wieder völlig zerreißen.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft, ja, also, auf meine Frage, gibt es die Idee, also ich wollte jetzt gar nicht unbedingt auf Hawaii hinaus, sondern die grundsätzliche Idee, die ich von vielen auch schon mal gehört habe, dieses simulierte Streckenprofil für Kurse, die es dann auch wirklich gibt, auf denen Leute fahren. Mittlerweile, also gerade ist es ja so, es ist cool, auf einer Strecke zu fahren, die irgendwie bei Profis oder bei Großveranstaltungen es gegeben hat. Der Fall, dass die User da irgendwann mal selbst unterwegs sind, oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Gibt es die Überlegung, Kurse, wo dann auch viele Sportler unterwegs sein werden, so nachzubauen, dass sie die Strecke quasi schon mal vorher im Training abfahren können?
Ja, man muss immer sagen, das kann ziemlich langweilig werden. Ja. Also jetzt Kona haben wir natürlich so ein bisschen mit dem Vulcano versucht einzuarbeiten, also das Gefühl für Triathleten zu bekommen, weil jetzt nimm mal selbst die Cycle Classics. Das ist ein flaches Rennen.
Ja.
Da hast du den Kösterberg da mal drin, kannst du da theoretisch noch den Vaseberg sozusagen für die Profis fahren, und das war's dann. Ansonsten ist das einfach eine flache Strecke und das Feedback der Community ist, dass sie dann eben so einen Kurs wie Innsbruck, wo es in die Berge geht, also ein Topograph und eine flache Strecke, es wird eine weitere flache Strecke geben, auf Watopia meine ich, aber es wird nicht so sein, dass wir jetzt versuchen, sozusagen, es wird toll. No, wir würden damit ganz viele Rennveranstalter glücklich machen und auch die Teilnehmer von diesen Rennen glücklich machen. Ja. Wir würden uns aber zugleich unglücklich machen, gerade in Sommermonaten, wo dann wirklich weniger fahren, wäre Swift dann auf einmal echt leer auf diesen Strecken.
Ja, das stimmt.
Und das ist genau, was John sagte, das wollen wir nicht und deshalb wird ganz, ganz langsam sich das entwickeln um weitere Kurse. In Abhängigkeit natürlich der Userzahl. Also wenn du sehr, sehr viele User hast, dann kannst du eben auch weitere Kurse sozusagen leisten.
Mich würde auch noch interessieren, dass es ja jetzt gerade, weil ich das auch von anderen, die ich persönlich kenne, öfter schon mal gehört habe, dass die dann meinten, es wäre cool, wenn ich bereite mich auf das Rennen vor und so weiter, wenn ich das schon mal vorher testen könnte. Gibt es anderes Feedback von Usern, was ihr bekommt, zwei Sachen, die mich interessieren würden, wie sehr fließt das in eure Arbeit mit ein und was hört ihr da am häufigsten?
Ja, der häufigste Wunsch war tatsächlich, also als Feedback der Community, diese Worldmap Change sozusagen. Der zweite ist, dass viele unglücklich sind, wenn sie auslocken, dass das Programm ziemlich radikal abbricht. Das sind eigentlich so die zwei häufigsten Feedbacks. Der Wunsch natürlich, also kriege ich aber mehr Swift selber, in dem Sinne, dass Veranstalter an einen herantreten und sagen, wollen wir nicht gemeinsam einen Kurs machen, wäre toll, weniger von den Usern eigentlich. Und ich glaube einfach, man kann viele Rennen nachempfinden, auch über Trainingspläne auf entsprechenden Strecken, ob es Flachrennen sind oder sonst was. Da gibt es, letztendlich muss ich sagen, gibt es andere Programme, die genau die Philosophie haben, ich fahre jetzt möglichst naturgetreu Alpe d'Huez hoch. Bei uns ist es halt ein bisschen comic-mäßig dargestellt und mit anderen Leuten.
Ja.
Und im Zweifel könnte man sich immer, ich glaube sogar gibt es Programme, wo man selber hochfahren kann, die Strecke oder abfahren und sie abbilden kann. Die Option gibt es ja in der Welt. Das ist aber nichts, worauf Swift letztendlich abzielt.
Ja. Was wir gerade schon angesprochen haben, ich weiß nicht, ob das alle schon mitbekommen haben, ich glaube vorletztes Jahr war es schon oder letztes Jahr auf jeden Fall, Swift Academy, vielleicht einmal aus deiner Sicht, was ist das, was soll das und wo hat das bisher schon so hingeführt?
Ja, also es ist das dritte Jahr, meine ich, und entstanden letztendlich aus der Zusammenarbeit mit Dimension Data, Chewbacca, mit dem Team. Wurde gesagt, die Grundidee kommt ja letztendlich sozusagen aus dem Motorsport. Das ist mal, ich glaube, im Cockpit, ich weiß nicht genau, in welcher Formelklasse das war, tatsächlich über auch so ein Programm, über ein Spieleprogramm, Simulationsprogramm vergeben wurde.
Ja.
Und dann hat Swift gesagt, das können wir auch. Aber vielleicht sogar noch viel interessanter, als dass wir Akademie mit Trainingsprogrammen und drumherum machen. Das dann auch von Profi-Coaches sozusagen letztendlich kreiert wird, sodass sie tatsächlich ein Scouting machen können über die verschiedenen Trainingseinheiten, also da an Werten sehr, sehr viel rausziehen können. Und ja, dann gab es eben Canyon SRAM, dass Lea im ersten Jahr eben den Vertrag bekommen hat, sich da auch trotz ihres hohen Alters echt gut behaupten konnte. Ollie Jones war dabei, also es gibt immer ein Damen-Team und ein Herren-Team. Das Damen-Team ist Canyon SRAM, das andere Dimension Data. Und ja, jetzt sind wir im dritten Jahr. Letztes Jahr war ja Golo Röken, der sich durchsetzen konnte. Ja, hat mich natürlich gefreut, weil Hamburg Ironman-Sieger, Age-Group-Sieger und ja, geiler, cooler, netter Typ einfach. Also als genau für die Offenheit von Swift eigentlich der perfekte Mann und hat sich auch gut behaupten können, hat glaube ich sein Ziel erreicht, was er sich für Hawaii letztendlich gesetzt hatte.
Ich habe auf Hawaii mit ihm auch einen Podcast aufgezeichnet, auch so ein bisschen über die Swift Academy Zeit und wie er das erlebt hat, dass er überhaupt ausgesucht wurde, was er da alles mitnehmen konnte mit Tim Don treffen und gemeinsame Trainingseinheiten und das Headquarter von Swift angucken und so. Das war echt cool. Also der sieht das auf jeden Fall ganz genauso und hat da auch eine unglaublich große Dankbarkeit. Also deswegen ganz, ganz witzig, dass du ihn auch so lobst hier. Ihr kennt euch wahrscheinlich auch persönlich dann.
Ja, genau. Wir haben uns dann tatsächlich aber darüber kennengelernt. Mhm. Also lustigerweise war der bei einem Swift Run Event, den wir gemacht haben, und da ist irgendeiner wirklich sehr intensiv gelaufen, hat sich gebettelt, sodass tatsächlich die Bänder an ihre Leistungsgrenze gestoßen sind. Also die konnten nicht schneller laufen, weil die Bänder das nicht schneller abbilden konnten. Und dann habe ich mir im Nachhinein sagen lassen, okay, das war Golo und der andere war ein Läufer. Fand ich cool, weil die sind eigentlich nur als Besucher gekommen und haben sich's richtig gegeben. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jemand, der definitiv die richtige Einstellung hat. Und wie der Zufall es will, wurde er dann ausgesucht, weil er eben auch tatsächlich die stärksten Werte da getreten hatte. Und ja, dieses Jahr könnte es dann Eva Buchholz werden.
Ja.
Die ist ja, glaube ich, relativ weit und ich bin zufälligerweise einmal mit ihr gefahren. Das war nicht, also bei irgendeinem Swift Academy Rennen.
Ja.
Ja, das sind halt die Momente, die zeigen einem auf, also wie auch mit Jan Frodeno, ja, dass man halt doch sehr, sehr weit unten ist, was die körperlichen Fähigkeiten angeht. Aber umso mehr, weil sie auch wirklich eine tolle Plattform macht und ich glaube auch diesen Sport extrem positiv und nett und sympathisch letztendlich präsentiert. Würde ich natürlich auch als Deutscher total die Daumen drücken, dass sie das schafft.
Vielleicht noch einmal zu den genaueren Informationen. Wie viele Leute werden da ausgesucht und was sage ich mal, das ist glaube ich für ein Jahr immer begrenzt, für eine Saison.
Genau.
Was bekommen die alles und was kann man da erwarten, wenn man sich von wie vielen Tausend auch immer das dann sind, durchsetzen kann tatsächlich?
Ja, okay, also haben jetzt tatsächlich 35.000 Leute an der Swift Academy teilgenommen. Davon werden aber leider nur 4 ausgewählt, das heißt 2 Frauen und 2 Männer. Und die werden dann tatsächlich mit einem Vertrag ausgestattet bei den entsprechenden beiden Teams, die ich gerade genannt hatte. Und Ja, die müssen letztendlich oder werden dann in die Saison mit einem Saisonziel starten. Das ist eben dann Hawaii, sich dort eben gut zu platzieren. Und ja, da der Weg dahin ist halt verbunden. Du hattest das gerade so ein bisschen angesprochen, dass sie letztendlich unter Profibedingungen letztendlich trainieren können, beraten werden, ausgestattet werden mit Material von Specialized oder eben von Canyon. Und auf die Art und Weise ihren Traum einfach noch besser erleben können und noch erfolgreicher letztendlich bestehen können, als sie es unter normalen Umständen machen könnten. Also im Prinzip der Traum eines Triathleten oder eines Radsportlers wird dementsprechend wahr. Also wir reden jetzt natürlich hier über die Tri Academy,
ja.
Und analog gibt es das eben für den Radsport.
Ja. Ist da vorher schon, oder inwieweit geht da die Planung? Weiß man vorher schon, was in dem Jahr alles auf die, sag ich mal, Gewinner oder die, also die vier Gewinner zukommen wird? Sind solche Aktionen, also ich habe es natürlich auch alles verfolgt und gesehen, dann in Amerika sich alle getroffen, dann mit Tim Don und zusammen trainiert und Vorträge und am Material geschraubt und neues Equipment ausprobiert. Ist das alles schon vorgeplant oder entwickelt sich das auch so ein bisschen über das Jahr?
Nein, das ist tatsächlich vorgeplant. Ne? Also natürlich im ersten Jahr hat man sicherlich da noch viel geschraubt und gesehen, so wie ist das Feedback der Sportler. Jetzt im dritten Jahr ist das schon das Programm ziemlich fixiert. Was ja auch wichtig ist, sozusagen, wenn man es kommunizieren möchte, dass die entsprechenden Kommunikationsabteilungen. Man macht das ja nicht nur aus Spaß und jemanden glücklich zu machen, sondern weil auch die beteiligten Firmen sich darstellen möchten. Und da ist es tatsächlich durchgeplant.
Mhm. Was jetzt, wir reden die ganze Zeit über Radfahren, eben weil das der Grundgedanke ist. Du hast aber auch schon einmal das Wort Zwift Running fallen lassen. Wie kam es zu der Idee und was braucht man alles dafür, beziehungsweise wie weit ist man da jetzt schon? Das hat ja auch jetzt ein paar, sag ich mal, Jahre gedauert, bis sich das so richtig gefestigt hat.
Ja, genau. Also Zwift Run gibt es ja erst seit Februar diesen Jahres und ist ja auch für alle sozusagen frei zugänglich. Haben sie es gerade verlängert, wollten eigentlich das zum Paid Service machen im November und haben jetzt aber verlängert. Weil wir auch sehen, dass die Industrie sich anpassen muss. Das heißt, wenn man das jetzt immer mit dem Radsport vergleicht, wie schnell sich und wie gut sich diese Trainer entwickelt haben, dass man wirklich für 800 Euro jetzt einen Radtrainer bekommen kann, der 100%ig ausreicht, um alles ab und wirklich eine Genauigkeit und eine Leisigkeit mit sich bringt, was vor 3 Jahren unvorstellbar war. Ja. Da hörten sich manche Modelle an wie Sturzkampfbomber oder also wirklich grausam, ja. Grausam laut. Und das, die gleiche Entwicklung muss die Industrie jetzt sozusagen bei den Laufbändern mitmachen. Es gibt jetzt zum Beispiel wenige Laufbänder oder mir ist eigentlich nur eins bewusst, dass die Geschwindigkeit sozusagen adaptiert oder antizipiert sozusagen. Ansonsten muss man nach wie vor halt mit dem Regler noch an der Seite. Das sind halt Dinge, die müssen sich definitiv noch verbessern. Wir wissen aber, dass die Industrie dran ist und ja, müssen auch eben viel aus der Community mitnehmen, wann, unter welchen Umständen eben das Laufen letztendlich auf dem Band von Vorteil ist. Klar, auch da ist wieder dieses Intervalltraining und kann man wunderbar auf dem Band durchführen, ist es gelenkschonender und. Es gibt viele Argumente und man kann es eben auch zu jeder Zeit, zu allen Wetterbedingungen drin machen. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen längerer Weg als im Radsport.
Das heißt, was ist momentan nötig dafür, um das zu betreiben, wenn man auch... ich sag mal, es ist ja der seltenste Fall, dass jemand ein eigenes Laufband zu Hause stehen hat. Kann man das dann quasi auch im Fitnessstudio nutzen, wenn man da mobile Geräte mitnimmt und über einen Schuhpod oder wie ist das
genau.
Gerade gedacht?
Nein, tatsächlich nimmst du am besten dein iPad mit und nimmst einen Footpod mit. Mhm. Den gibt es auch, weil die sind echt teuer nach wie vor. Also ich finde eben auch zu teuer. Manche Geräte, die auch Dinge können, die man nicht wirklich braucht, wie Leistungsmesser oder sonst was, wird Zwift, hat eine eigene Firma gekauft mit Milestone. Und wird jetzt über den Shop dann eben wirklich zu einem reasonablen Preis diese Footpods vertreiben, so dass es einfach die Zugangssperre des teuren Footpods sozusagen umgangen wird. Ja. Und ja, dann geht es eigentlich los. Dann gibt es Bluetooth-fähige Bänder mittlerweile auch schon, die das ein bisschen noch einfacher und angenehmer machen, aber als Standard-Setup tatsächlich iPad und Footpod.
Ja, ich habe das auch schon mal ausprobiert. Nun ist es ja so aktuell, dass man quasi als Läufer auch auf den gleichen Kursen unterwegs ist wie die Radfahrer. Das heißt, läuft man da am Straßenrand, wird man von ganz vielen Radfahrern überholt und umgekehrt ist man auf dem Rad unterwegs, fragt man, was machen die ganzen Leute da, die am Straßenrand laufen. Jetzt wäre es ja prinzipiell cool, wenn man nur für Läufer irgendwie kleinere Routen hätte und dann nur durch die Innenstädte oder so läuft. Ist da sowas geplant oder lässt sich das auch ganz einfach nicht umsetzen?
Nein, also A, gibt es das schon.
Ja, okay.
Wir haben jetzt mit der Einführung New York bewusst darauf geachtet, dass es, ich glaube, es sind 6 Kurse, die nur für Läufer sind.
Okay.
Korrigiere mich bitte später, aber ich meine, es sind 6, die exklusiv für Läufer sind. Weil Genau der Effekt, dass du mit Radfahrern eine relativ breite Straße teilen musst, fand ich persönlich nicht übermäßig attraktiv. Also man kommt sich dann noch langsamer vor, als man ohnehin ist. Und ja, es sind einfach 2 verschiedene Welten. Also dass man will ja in Ruhe laufen und den Effekt, den die Radfahrer haben, in einem Tempo mit anderen Leuten sozusagen, Grundtempo, sagen wir mal, unterwegs zu sein, das möchten die Läufer eigentlich auch. Und das wird sicherlich noch weiter ausgebaut.
Wie ist das so? Also klar, das Verhältnis, da ist es logisch, dass es deutlich, deutlich mehr Radfahrer gibt als Läufer, aber stellt ihr auch einen Trend fest, dass das über die Monate jetzt schon ein bisschen besser angenommen wird? Also seht ihr da ein ähnliches Potenzial, dass es auch bei Läufern ein richtig großes Ding werden kann?
Na, wir haben jetzt natürlich, wir haben begonnen im Februar, was unglücklich war, aber das ist, ist so. Dann hatten wir einen total soften Winter, der eigentlich die Bezeichnung Winter gar nicht verdient hat. Dann hatten wir einen super Sommer, einen Traumsommer, also historisch. So, jetzt muss man einfach mal sehen, also man kann doch überhaupt gar keine Prophezeiungen machen oder Prognosen, bevor man diesen Winter jetzt erlebt hat. Ja. Also grundsätzlich entwickelt sich jetzt auch positiv, nicht ganz so positiv, wie damals sich Radsport entwickelt hat, oder? Swift Cycling.
Ja, aber das ist wahrscheinlich unter den genannten Umständen auch so ein bisschen absehbar. Ein anderer großer Punkt, den ihr auch schon ein bisschen länger macht, sind, also jetzt gerade ist es, glaube ich, Deutschland-Tour, Swift-Deutschland-Tour.
Genau.
Das heißt, glaube ich, nichts anderes, als dass ihr an verschiedene Orte hingeht, Trainer mitnimmt, die Software aufstellt und Leute mal ausprobieren dürfen.
Ja, genau. Also die können A, für die schüchternen Leute, die können haben da immer so eine Single Experience Station, wo sie eben die Wahoo-Produkte ausprobieren können. Aber die anderen, die müssen ein bisschen mehr performen. Das heißt, dann machen wir so ein KOM oder Queen of the Mountain Rennen. Das geht immer so über für die schnellen 1,5 Minuten, für die langsamen 2,5 Minuten Watopia den KOM hoch. Mhm. Und ja, dann betteln sich immer 4 Leute gegeneinander und die Zeiten werden notiert und der Beste gewinnt dann halt einen Kicker-Snap.
Ja, okay.
Was schön ist, und weil wir das eben auch schon in den letzten beiden Jahren gemacht haben und auch was Neues machen wollen, haben wir gesagt, so, dann machen wir, es geht immer um 18.30 Uhr diese individuelle Format los und dann um 21.30 Uhr machen wir ein Local Hero Race, wo wirklich ein Team aus 2 Frauen und 2 Männern letztendlich gemeinsam an einem Rennen, das weltweit stattfindet, teilnehmen, um auf die Art und Weise mal so ein bisschen Windschatten fahren und dieses gemeinsame Fahren und Rennstress auch da zu präsentieren, und mit dem riesen Vorteil natürlich, dass sie ihre Fangemeinde mitnehmen. Mhm. Also werden dann immer Teams nehmen, die in der jeweiligen Stadt auch ihre Fangemeinde haben, und ja, das ist technisch relativ stressig, dann einzurichten oder sonst was, weil die müssen auf dem Punkt genau vor Ort alles eingerichtet werden. Bin mal gespannt, ob es so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber speziell für Radsportler dann wiederum natürlich interessant. Ja, aber die andere Frage ist, wie viele Triathleten nehmen an solchen Events, also auch an Rennen teil? Also das weißt du vermutlich so besser als ich.
Ja, es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, auch je nach Zielen und je nach Trainingsschwerpunkten, wie man wann etwas nutzt. Aber ja, also ich glaube, es gibt prinzipiell alles so ein bisschen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist halt nur die Frage, wie viel, was du gerade schon sagst. Ne? Ja. Wie viele Stationen habt ihr da jetzt bei der Tour?
Na, wir haben 4 Stationen, also Performance-Stationen vorne in der ersten Reihe, im Scheinwerferlicht, wie man so schön sagt, und eine separate.
Okay.
Ja. Und also die Termine, die Tourdaten sind Köln, 15.11., also jetzt übermorgen, am Donnerstag. Dann haben wir Koblenz bei Canyon Showroom am 20. beim FC St. Pauli, ah, okay, im Stadion und Museum, also großartig an einem Freitag. Das wird wirklich sehr partymäßig werden. Ja, wir sind stolz, dass wir uns eingeladen worden sind vom Verein, der sich mit dem Thema E-Sports eben auf die Art und Weise auch intensiver beschäftigen möchte. Und dann nochmal am 27.11. in Berlin. Ja. Und dann wird es im Januar nochmal eine Tour geben. Die Tourdaten stehen aber noch nicht genau fest. Mehr Süddeutschland und einmal Österreich, einmal Schweiz.
Würdest du sagen, das sind dann eher Leute, die da hingehen, die Zwift sowieso schon kennen und die es einfach mal wahrnehmen wollen, so mit anderen zusammenzukommen und das mal mit so einem Renncharakter richtig in Real Life, sage ich jetzt mal, zu machen? Oder sind das auch Leute, die es anders mitbekommen und sich das zum ersten Mal überhaupt anschauen wollen?
Ja, ich glaube, klar, unser Sinn ist es, oder der Zweck der Sache ist natürlich, neue Leute ranzubringen, aber für uns ist auch wichtig, dieses Community bilden, dass sie auch merken, so, dass es Zwift greifbar, also Personen dahinter sind und sich gegenseitig auszutauschen. Ich würde fast sagen, das ist 50-50. Hm.
Jetzt, ich erinnere mich, im letzten Jahr hatten wir einen Artikel über Statistiken von Zwift mit ganz vielen abgefahrenen Zahlen und längste Fahrt am Stück irgendwie 21 Stunden und längste Fahrt in Kilometern am Stück. Hast du sowas im Kopf oder vorbereitet und mitgebracht mit Zahlen oder Statistiken, mit denen du jetzt mal alle richtig schocken kannst?
Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe so ein paar, aber das sind nicht ganz so aufregende Statistiken, wie zum Beispiel Durchschnittsdauer eines Swifters, mhm, ist tatsächlich eine Stunde immer, also das, was man in der Regel dabei hat. In Deutschland wurden bisher 29 Millionen Kilometer gefahren auf Swift. Wir sind bei den Accounts, sind wir bei 40.000 hier in Deutschland, mhm, derzeit, stand gestern.
Ja.
Aber ich habe keine Superlative vorbereitet, die würde ich dementsprechend nochmal nachreichen.
Ich glaube, das war im letzten Jahr halt am Ende des Jahres, sondern die Jahresresultate. Das heißt, die Leute haben ja jetzt auch noch ein paar Wochen Zeit, um da Rekorde zu brechen. Und dann mal schauen. Also wenn du da irgendwie wieder an solche Zahlen rankommst, ist, glaube ich, für viele sehr interessant. Also ich erinnere mich nämlich, dass wir jemanden hatten, wir haben eine Statistik veröffentlicht und derjenige, der die längste Fahrt als Dauer hatte und auch dementsprechend die meisten Kilometer in einer Fahrt, die nicht unterbrochen wurde am Stück, der hat sich bei uns unter dem Artikel gemeldet und hat gesagt, er war derjenige, der das gefahren ist. Und dann haben wir mit dem auch nochmal gesprochen, wie und warum und Zwift genutzt, seit wann und so. Das war ist halt witzig, weil es nur dadurch entstanden ist, haben wir den echt irgendwie ausgegraben, der dann da quasi den ganzen Tag auf der Rolle saß.
Ja, Wahnsinn. Also ich muss sagen, es gibt, ich habe jetzt einmal diese 160 Kilometer gemacht, weil da gibt es ja so dieses schöne schwarze Trikot,
ja,
bevor wir unser Swift Riders Trikot selber eingestellt haben. Ja, das ist schon, also wir waren 5 Stunden dann, gute 5 Stunden auf der Rolle. Das muss man schon mögen.
Ja.
Also auch da habe ich tatsächlich Filme dabei geguckt.
Ja.
Und hätte auch tatsächlich aufgehört, wenn ich nicht irgendeinen anderen Verrückten gesehen hätte, der scheinbar auch einen Deutschen, der das gleiche Ziel hatte, mit dem ich dann echt gemeinsam, also Windschatten gefahren bin, was dann natürlich wieder total lustig war und spaßig. Aber da sind mir auch ein paar Leute entgegengekommen oder mit mir gefahren, die hatten schon 300 oder 400 Kilometer auf der Uhr. Das ist schon, man muss es mögen.
Halt, ja, ne? Auf jeden Fall. Ja, ich erinnere mich, der User, von dem ich gerade sprach, Sven Dunker, der hat das im Rahmen einer 24-Stunden-Fahrt gemacht, bei der es aber so war, dass Rollen aufgebaut wurden in einem Raum und dann auch so teammäßig, aber da haben sich halt andere abgewechselt. Er war der Einzige, der die ganze Zeit da saß und durchgefahren ist und dann auch so in der Nacht und so, als kein anderer neben ihm auf den 10 Rollen irgendwie saß, sondern er da alleine war. Also es klang schon extrem abgefahren. Ich habe halt danach mit ihm gesprochen und also das ist wieder, was ich eben gerade auch gesagt habe, irgendwie nichts, was es nicht gibt. Also
genau.
24 Stunden auf der Rolle, das wäre dann so die nächste Off-Season-Challenge für Lionel Sanders oder sowas.
Ja, genau. Also solche Aktionen, die würden wir jetzt auch vermehrt im Winter unterstützen, dass wir einfach mal sagen, so aufzuzeigen, ja genau, wie breit die Bandbreite letztendlich ist, der Möglichkeiten. Und ja, warum nicht? Also ich bin ein großer Freund von verrückten Dingen zu tun. Man lebt viel zu normal im Leben. warum nicht? Tut niemandem weh und wir alle reden gerne drüber.
Natürlich, klar. Es ist ja auch eine Form der Bewunderung auf jeden Fall. Also klar fragt man sich, ob derjenige noch ganz sauber tickt. Aber irgendwie ist es ja auch, man kann es ja auch nachvollziehen als Sportler, was so dahinter steckt, warum man das macht. Und irgendwie ist es ja eine Bewunderung, weil jemand macht es und man selber macht es nicht. Weil irgendwas hindert einen daran, das zu tun.
Ja, genau. Ja, manchmal, man erwischt sich ja auch oft selber, dass man einfach Dinge tun möchte und hoffentlich dann auch tut. Wo man sagt, das ist natürlich völlig geisteskrank, aber ich finde es jetzt einfach geil. Also das bringt mir einfach Spaß und das erfüllt mich. Und ich kann dann über mich selber grinsen, dass ich so beknackt war. Ja, warum nicht? Also.
Genau, das ist ja auch das Schöne, wenn man da irgendwie selbst mal zurückdenkt und dann auch mal was zu erzählen hat, wo dann andere natürlich wieder mit dem Kopf schütteln, aber dieser Moment, dass andere mit dem Kopf schütteln und sagen, was soll denn das, ist ja auch irgendwie was wir Sportler cool finden, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Ja, klar, also das ist auch genau Form der Anerkennung und das ist manchmal auch genau der Reiz, das durchzuziehen, dass man an die Reaktion der Leute danach denkt, also je nachdem.
Genau, apropos Reiz, was du gerade gesagt hast, 160 Kilometer am Stück und es gibt ein bestimmtes Trikot. Das ist ja quasi so, um das auch nochmal vielleicht aufzugreifen, für die noch nicht so lange zwiften oder Zwift gar nicht kennen. Wenn man fährt, wird man belohnt. Also es gibt verschiedene Level und je nachdem, wie man aufsteigt und welches Level man erreicht hat, kann man verschiedene Items freischalten, also Räder, Laufräder, Trikots. Und da habt ihr auch so Challenges eingerichtet, die schon teilweise ziemlich schwierig sind, um besondere Items zu erreichen, also besondere Räder oder Trikots. Was meinst du, wie groß ist da die Motivation für die Leute, dann sowas dann zu tun, obwohl sie es sonst nicht machen würden, nur um das zu bekommen?
Ich glaube, die ist tatsächlich echt groß. Also ich habe ja mein Beispiel genannt, eben mit einer sehr langen Fahrt. Und das war nur ein schwarzes Trikot. Das fand ich halt schön dezent. aber irgendwo fand ich geil, das kleine Swift-Logo drauf. Und ja, jetzt Alp Swift oben mit dem Glücksrad. Und die Leute verzweifeln, weil sie 10-mal Handschuhe kriegen und sagen, sie wollen jetzt unbedingt die Lightweight-Räder haben und können es nicht verstehen. Aber natürlich fahren die das 11. oder 12. mal hoch, um vielleicht belohnt zu werden. Und eigentlich damit wollen wir noch viel mehr spielen. Wir wollen noch viel mehr belohnen, werden dementsprechend jetzt auch in Kürze tatsächlich den Shop eröffnen, wo man, aber nicht für Geld, sondern eben für Leistung sozusagen, sich Items rausholen kann. Also seinen präferierten Fahrradrahmen, vielleicht die Marke, mit der man selber draußen fährt, dann eben auch online fährt und das wird noch weitaus mehr ausgebaut.
Das heißt noch ein anderes System, nicht nur welches Level man hat, sondern auch wie gut man ist?
Genau.
Okay.
Genau.
Und ist da auch der Plan, das irgendwie noch aufzustocken? Ich glaube, es gibt da jetzt schon ziemlich viel, aber nochmal so neue Möglichkeiten oder neues Material zu schaffen?
Ja, also gibt es auf jeden Fall. Erstmal würden wir sozusagen natürlich sozusagen die Industrie, die an uns herangetreten ist, versuchen glücklich zu machen, indem wir deren Produkte einbringen. Weil im Gegenzug sozusagen bewerben sie natürlich Swift auf ihren Kanälen, weil sie sagen, ey, guck mal, hier habe ich unser neuestes Modell auf Swift, das kannst du jetzt fahren. Und ja, die Gedanken gehen sogar noch weiter, dass man sagt, man kauft sich beispielsweise so irgendwie ein Canyon-Rad und könnte mit dem Kauf gleichzeitig das Rad sozusagen auf Swift beispielsweise freischalten. Ja. Also das sind alles Dinge, die wir jetzt gerade mal prüfen, ob das sozusagen den Käufer und den Verkäufer glücklicher macht. Und wenn wir zum Schluss kommen, das ist auch technisch umsetzbar, dann würden wir schon versuchen, das zu machen.
Vielleicht so ein bisschen abschließend jetzt. Wir haben ja jetzt irgendwie den langen Weg von Swift so ein bisschen vollzogen, was wann dazu kam. Und wenn man da jetzt so das mal von außen betrachtet, das ist ja schon eine enorme Entwicklung in kurzer Zeit, die das alles genommen hat. Sowohl was die Funktion angeht, die Möglichkeiten an sich, als auch natürlich die Useranzahl und so wie das alles in kurzer Zeit durch die Decke gegangen ist. Was würdest du sagen, sind jetzt die nächsten Zukunftspläne, kurzfristig, mittelfristig und vielleicht auch langfristig?
Tatsächlich die Guest Map, von der ich gesprochen habe, ist, weil das wirklich der größte Wunsch der Community ist, diese Umsetzung noch in dieser Saison. Das ist eine Sache, mit der wir rechnen. Dann ist es so, dass wir Private Rides sozusagen einrichten. Das heißt, über die neue, nächsten Update oder übernächsten Update der Companion App wird man sich mit Freunden verabreden können. Tatsächlich. Okay. Und dann viel besser, als man es bisher. Deshalb muss, bisher muss man ja sich einloggen, gucken, ob zufällig ein Freund da ist, mit dem man das vorab abgesprochen hat. Aber man kann tatsächlich dann Einladungen versenden.
Ah, okay.
Und auch an eine größere Gruppe, sodass man tatsächlich seine Private Rides, ohne dass man selber ein Group Ride kreieren müsste über das System, das halte ich für einen sehr guten Punkt. Jetzt für die Triathleten sicherlich, die eben sehr trainingsbasiert sind. Was wir schon gemacht haben, dass sozusagen die Workouts synchronisiert werden auf den Devices. Früher war es ja immer, dass du auf einem Device, sozusagen auf einem Gerät, dein Trainingsprogramm drauf hattest und dann hattest du ein Problem, wenn du das nächste Mal auf dem Laptop und vor dem iPad. Das ist jetzt cloud-basiert, letztlich wird es synchronisiert. Das haben viele wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen. Mhm. Ich möchte hier nur sagen, das ist jetzt ist möglich, also auch stressfrei. Dann wird es möglich sein, dass man Lauftraining und Radtraining miteinander kombiniert im Trainingsplan. Das ist sicherlich jetzt für die Hörer ein sehr interessanter Wechsel. Ja, und dann muss man mal schauen, welche Großveranstaltungen nächstes Jahr stattfinden. Eine ist natürlich die Etappe de Tour. Mhm. Von der Tour de France, also von den Veranstaltern der Tour de France, der ASO, mit der wir kooperieren. Das ist für uns eine tolle Partnerschaft. Wir haben ja dieses Jahr schon mit der Deutschlandtour gemacht. Wir wollen auch mit Veranstaltern weiter zusammenarbeiten. Ich weiß auch, dass wir mit diversen anderen Veranstaltern sprechen, inwiefern wir Trainingspläne für deren Veranstaltungen sozusagen auf Swift einstellen.
Ja.
Und ja, ich glaube, da ist viel machbar, dass wir Menschen oder Athleten letztendlich besser auf ihre, sozusagen auf ihre Ziele vorbereiten, indem wir mit Profitrainern letztendlich Trainingsprogramme einspielen bei Swift, die genau auf diesen Peak letztendlich hinwirkt.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach viel interessantem Input für die Zukunft. Kai, ich danke dir erstmal für deine Zeit und dafür, dass man jetzt von Herstellerseite mal so einen Einblick bekommen hat, wie das sonst da wahrgenommen wird, wie das entwickelt wird und ja, alles andere, was du sonst noch dazu beisteuern konntest, dass man Swift vielleicht auch ein bisschen besser verstehen kann und nicht nur aus der User-Perspektive betrachtet. Ja, vielen Dank für deine Zeit und ja, zurück auf die Rolle.
Ja, genau. Wir sehen uns auf Swift.
Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch das Format gefällt, dann abonniert uns gerne auf der Podcast-Plattform, die ihr nutzt. Das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Anregungen oder Feedback in jeglicher Form, dann schreibt uns. Bei Facebook, bei Instagram, unter unseren Artikeln, über unser Kontaktformular auf der Website oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Triathlon Talk wieder reinhört.